Lieblingspodcast. Wir sind Nörten und Nörten und Uli und wir sind in der Folge 236. Guten Abend, morgen, was auch immer allesamt.
Guten Abend.
Hallo, Lieblingspodcast? Wer hat dir das denn gesagt?
Das habe ich jetzt einfach mal angenommen.
Mhm. All die Leute, die keine anderen Podcasts kennen, ne?
Ja, wenn sie uns hören, müssen sie ja alles andere schon durchhaben.
Dann kennen sie alle anderen Podcasts
ja,
schon.
Ja, das Internet durchgespielt oder was?
Copy Internet Sternchen Punkt Sternchen nach A.
Mhm. Ach ja.
Ja.
Folgennummer 236, das heißt, die hinterste Zahl ist das Produkt aus den ersten beiden und die ersten beiden sind auch noch Primzahlen.
Und die letzte nicht?
Ja, weil sie ein Produkt von Primzahlen ist.
Ich weiß. Ich wollte es nur erwähnen, um Uli noch mehr gequält gucken zu lassen.
Ich bin einfach unsagbar kaputt, ich weiß gar nicht wieso.
Hast du Kinder?
Ja, aber die habe ich schon länger. Ich war nicht immer so kaputt.
Ja, bevor du mich kanntest vielleicht.
Da hatte ich ja noch keine Kinder.
Von denen wir wissen.
Hä? Von denen ich weiß.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, Uli weiß.
Ach ja.
Holla, soeben ist übrigens auf der Straße vorne am Haus ein Auto mit 83 km/h vorbeigefahren.
Huch. Habt ihr nicht 30 oder so?
Ne, 30 ist nur, wenn das Freibad geöffnet hat. Im Moment ist da Tempo 50.
Okay.
Aber trotzdem finde ich 83
für innerorts ist ja schon mutig.
Schon eine gewagte Geschwindigkeit. Ja, ich hab ja einen Radarsensor da vorne hingehangen und tracke damit die Geschwindigkeit von Autos und anderen Sachen, die sich da so bewegen.
Andere Sachen, die sich da bewegen. Woher weißt du, dass das ein Auto war, das mit 80 hergefahren ist und nicht so ein Fahrradfahrer oder ein Hund?
Weil ich zufällig Richtung Straße geguckt habe und ich behaupte, dass nicht häufig Fahrradfahrer oder Hunde mit 83 km/h vor unserem Haus vorbeifahren.
Mhm. Vielleicht war es ein besonders schneller großer Maulwurf.
Ja, das mit Scheinwerfern, das ist theoretisch möglich.
Maximalgeschwindigkeit Maulwurf.
Hier kommt jetzt wieder raus, dass du irgendwelche obskuren Vorstellungen von Maulwürfen hast.
Ja, Maulwürfe sind nicht nur so groß wie Hunde, sondern können auch so schnell laufen wie Jaguare.
Hey, 4 km/h.
Cool, du hast eins der Lebewesen gefunden, das langsamer ist als ich.
Ja, wobei unterirdisch, da steht, genau, da steht nicht, dass der Maulwurf
okay.
Überirdisch
selbst der Maulwurf
nicht 85.
Ist zumindest unterirdisch ist er schneller als ich.
Naja.
Apropos Fortbewegung. Ich war gestern laufen. Mir tut alles weh, alles. Alles. Also mit Laufen meine ich zeitweise Joggen. Also ich habe mal wieder, weil es ja einfach doch mal wieder Zeit wurde, mit diesem Intervalltraining Couch to 5K angefangen. Und mir ist Couch doch lieber als 5K, glaube ich. Also, nein, es hat, gestern ging es mir überraschend gut. Also wir hatten auch Glück mit dem Wetter, ne? Wir hatten uns verabredet, meine Schwester, mein lieber Mann und ich, weil wir gesagt haben...
Und Ella.
Ja, Ella musste mit. Okay. Weil wir gesagt haben, selbst wenn wir nicht zusammen laufen, wir sind halt konditionell sehr unterschiedlich so, aber man hat dann zumindest einen gemeinsamen Termin und dann ist dieses Absagen leichter, als wenn man sich keinem gegenüber rechtfertigen muss. Genau, und so trafen wir uns dann gestern Nachmittag um 4:30 auf einem sonnigen Parkplatz in Wittringen. Und wie gesagt, eigentlich beste Voraussetzung. Und mit diesem Intervall ist das eigentlich auch ganz cool, weil ich bin halt dann immer eine Minute gejoggt und eine Minute gegangen und so. Und es hat halt den großen Vorteil, im Gegensatz zu so, wie ich früher joggen wollte, ich laufe los, bis ich dann sterbe und dann nie wieder joggen möchte, hat das jetzt den Vorteil, dass ich halt einfach dieses diesen Trainingstag, also dieses Intervall da durchhalte. Es sind irgendwie insgesamt sind es 30 Minuten oder sowas. Und ich habe das so gelaufen, wie es gedacht war. Und es fühlt sich halt so von der Psyche her deutlich zufriedenstellender an, weil ich es halt durchgehalten habe und weil ich es geschafft habe und weil ich nicht nach 5 Minuten völlig sterbend am Wegesrand lag, sondern das so gemacht habe. Und ja, dadurch finde ich das eigentlich sehr nett und habe mich gestern danach auch richtig gut gefühlt. Also das war echt total angenehm und genau das richtige Level vom, ja, ich habe mich angestrengt und ja, es war Sport, aber es ist nicht so unangenehm, dass ich es nie wieder machen will. Und genau, deshalb kann ich das eigentlich sehr empfehlen. Allerdings ist meine Kondition scheinbar besser als meine Muskulatur, denn die merke ich heute. Und bin heute wie so eine 80-Jährige die Treppen in der Schule raufgekraxelt und sowas. Also, ja. Fabian, wie geht's dir denn danach?
Ganz okay, mein Rücken tut weh.
Wir sind so alt.
Mein Rücken und meine Bauchmuskeln tun weh, weil ich meinen Bauch anspannen muss, weil der sonst zu sehr hin und her schwabbelt. deswegen merke ich das im Bauch, wenn ich joggen war.
Gibt es da vielleicht so Laufkorsetts, dass die dann dafür sorgen, dass der Bauch nicht schwabbelt und dann kannst du dich aufs Laufen konzentrieren, statt auf Bauch festhalten?
Ja, man kann auch einfach mehr laufen, dann geht der Bauch weg und
ja, aber das ist natürlich nach einer Zeit, aber wenn du halt anfängst zu laufen und du möchtest...
Kannst du Stütz Unterwäsche tragen.
Oder ich laufe einfach weiter und gewöhne mich dran und dann wird's besser.
Ich wollte nur eine Lösung vorschlagen.
Ja. Also ich habe gemerkt, dass bei mir Kondition überraschenderweise relativ okay war. Ich habe halt nur gemerkt, das ist, glaube ich, noch quasi Nachwehen von meinem gebrochenen Fuß vor fast 2 Jahren.
Au.
Dass ich irgendwann den Muskel, den man quasi benutzt, um die Fußspitzen hochzuklappen, also den Fuß hochzuklappen, ne, den Fuß hoch runter zu bewegen, dass der Muskel irgendwann schlapp macht. Und der wird dann so ganz steif und dann kann ich halt noch weiterlaufen, aber der Fuß ist halt nicht mehr so dynamisch. Das ist halt mehr so klopp, 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 klopp beim Laufen. Das ist ein bisschen unschön, aber ich bin einfach mal zuversichtlich, wenn ich mehr laufe, dann wird das besser und hört irgendwann wieder auf. Ja.
Ich bin in den letzten 2 Wochen 5 oder 6 Mal von der Arbeit nach Hause gelaufen. Aber das ist dann halt auch, ja, also ohne die Jog-Einlagen. Das ist einfach nur so ein, ich mache das Hörbuch an und gehe halt zu Fuß.
Mhm. Und so wie hat das geklappt? Was hat dein Fuß gesagt? Tut dein Rücken auch weh?
Nee, interessanterweise war einer der Auslöser, dass ich gedacht habe, oh, in der letzten Zeit habe ich Rücken Vielleicht soll ich nicht nur schlecht in Stühlen sitzen, sondern mich auch wenigstens ein bisschen bewegen. Ich weiß nicht, ob es geholfen hat, aber es hat auf jeden Fall nicht mehr Rücken gemacht.
Okay. Naja. Ja, ansonsten können wir ja noch berichten. Ich darf wieder nicht gleichzeitig ein Kapitelnamen ausdenken und eintippen, während ich über was rede. Das geht, ich bin also...
Du sollst einfach nur reden, weil alles andere gleichzeitig scheinbar nicht funktioniert.
Letzte Woche Freitag waren wir auf dem Weg zu Eltern und das haben wir euch noch gar nicht erzählt, Jungs, ne? Ihr wisst das noch gar nicht. Cool. Wir waren auf dem Weg zu meinen Eltern, haben eine Rast gemacht bei McDonald's in Schwerte und saßen da so drin und waren am Essen.
Man muss dazu sagen, Rast ist relativ. Wir haben einfach das Abendessen da gemacht, weil wir die Zeit vorher nicht so ganz festlegen konnten und hier wäre es zu spät geworden und da hätten die nicht so gut mit uns planen können. Also haben wir gesagt, komm, dann halten wir auf dem Weg eben da. Und haben sogar noch Fabians Papa gefragt, ob der uns entgegenkommen möchte. Und auch da, weil das nur 10 Minuten von denen entfernt ist, auch da mit uns zu Abend essen möchte.
Ja. Ja, auf jeden Fall saßen wir dann da und waren am Essen und irgendwann hörte man dann von draußen irgendwie laute Geräusche. Und ich saß so, dass ich nach draußen gucken konnte und guckte dann auch in die Richtung und sah noch, wie ein Auto quasi verkehrt rum durch den McDrive fährt mit sehr, sehr, sehr viel höherer Geschwindigkeit, als ich da vermuten würde, um anschließend in der nebenan stehenden Lagerhalle zu verschwinden. Es war an der Stelle kein Loch in der Lagerhalle. Also vorher. Danach
okay.
Schon. Also
danach.
Der ist. Meine Vermutung ist, der Autofahrer hat Gas und Bremse verwechselt und hat sich volle Kanne aufs Gaspedal gestellt, um langsamer zu werden. Er hat die Schilderbrücke, also diese, da ist doch immer so eine Höhenbegrenzung, weißt du, maximal 2,50 Meter oder so. Hat er umgenietet.
Und das knickte hinterher so langsam auf den Weg. Dann hat er noch die Terrassenbegrenzung, diese Glasscheibe in irgendeiner Form kaputt gemacht. Und ist dann, wie gesagt, weiter in die daneben liegende Lagerhalle. Er hatte Glück im Unglück, weil die Lagerhalle nur aus so einer Stahlwand bestand und nicht gemauert war. Die Seitenwände der Lagerhalle waren gemauert. Wäre er davor gerast, wäre das sehr unangenehm geworden. So wurde er erst in der Halle vom LKW gebremst, der da drin stand. Was immerhin ihm ein paar mehr Meter gegeben hat und dazu führte, dass sie scheinbar unverletzt aus dem Kofferraum selber rausklettern konnten, die Insassen. Ja, auf jeden Fall drin hörtest du nur Rums und dann dachtest du, ach, was war das denn? Und dann rumst es nochmal und nochmal. Und plötzlich stürmten sehr viele Leute nach draußen.
Ja. Jan und Markus und auch für die Zuhörer, ich füge an dieser Stelle mal zwei Fotos ein.
Genau, man muss dazu sagen, Fabian und sein Papa haben sehr schnell reagiert, waren als erstes draußen, also außer den Leuten, die eh schon draußen waren auf dem Parkplatz, Gott sei Dank, aber keiner in der Fahrlinie da des Fahrzeugs. Und man muss dazu sagen, Fabians Papa ist, glaube ich, gelernter Intensivpfleger oder sowas. Ja,
ja,
ne?
Ja.
Also der wäre prädestiniert dafür gewesen, dort zu helfen, falls Not am Mann gewesen wäre, was ja Gott sei Dank nicht war. Genau,
die beiden Insassen des Autos kamen dann durch den Kofferraum rausgeklettert.
Hat schon erzählt.
Ach so, ja.
Genau. Hinzu kam auch, habt ihr erzählt, dass da jemand, der scheinbar in so Rettungssituationen auch irgendwie geübt war, das Kommando übernommen hat, das hast du auch sofort gemerkt, ne? Dass der ganz klare Anweisungen gegeben hat, sie rufen jetzt den Rettungsdienst, sie passen auf, dass keiner in die Einfahrt hier reinfährt, sie bleiben mal da weg, das Dach könnte noch einstürzen, ne? Das war, wie gesagt, die Lagerhalle war so sehr instabil irgendwie dadurch. Genau, und ich saß dann ohne die beiden Männer drinnen mit drei Kindern, die ein wenig verstört waren, weil halt natürlich auch die Menschen im McDonald's aufgeregt waren, auch hier die Managerin mit ihrem Headset dann rausgerannt kam und diverse Mitarbeiter und was weiß ich, ne? Und diese ganze Aufregung, Kinder sind ja nicht doof. Erstens haben die ja die Geräusche auch vorher gehört, auch wenn die mit dem Rücken zum Fenster saßen. Aber sie haben halt die Geräusche gehört und halt die Aufregung einfach gespürt. Ja, das heißt, wir haben dann ganz ruhig unsere Chicken Nuggets gegessen, soweit es ging, und waren gar nicht durch den Wind. Und zwei von drei Kindern haben dann abends erstmal noch ordentlich geheult, bevor sie ins Bett gegangen sind. Aber Gott sei Dank, am nächsten Tag war es schon wieder etwas besser. Ja, vor allen Dingen, als wir halt auch den Kindern sagen konnten, ihr habt gesehen, die Menschen sind alle nur so schnell gerannt, weil sie helfen wollten. Das heißt, es kommen immer welche zu Hilfe. Die Menschen sind nicht verletzt, konnte Fabian uns ja dann hinterher erzählen. Die sind sogar selber noch aus dem Auto rausgekommen.
Ja, ich hab auch das Gefühl gehabt, der halbe McDonald's hat sich meine Schilderung mit angehört.
Ja, ja.
Also an dem Tisch hinter uns saßen ja noch zwei Mädels, die dann auch, was war denn da? Und sind die da rausgekommen und ist was passiert? Und ja.
Ja. Ja, genau. Und es kam auch echt sehr, sehr schnell, finde ich, Polizei und Rettungsdienst.
Ja.
Also
ja.
Die waren wirklich, das waren 3 Minuten oder sowas gefühlt. Also wirklich schnell.
Ja, ich glaube halt, das ist so eine Geschichte, wenn da irgendwie mehrere Leute quasi gleichzeitig anrufen, um zu sagen, da ist ein Auto über den Parkplatz in eine Lagerhalle gefahren.
Ja, und hinzu kommt,
das ist dann schon mehr, als da ruft einer an und sagt, hier war ein Unfall.
Ja, und hinzu kommt aber einfach, dass es einfach in der Stadt gelegen ist, ne? Also es ist
ja
einfach unglaublich gut
Wege
erreichbar.
Ja,
ja, ja. Das Krankenhaus war die Straße runter.
Ja, ne? Ja, aber also es waren dann sehr schnell irgendwie 3, 4 Polizeiautos da, 2 Krankenwagen, die Feuerwehr
4,
war mit diversen,
wollte ich gerade sagen, 4 Löschfahrzeuge, also richtig
so
große,
da.
Richtig ja. groß aufgebaut, die Kreuzung in der Nähe war auch noch so halb mitgesperrt, damit gar nicht in die Straße, von der McDonald's dann abging, eingebogen werden konnte, so richtig. Also es war, konnten wir den Kindern zumindest dann auch sagen, ihr seht, wie schnell hier ganz viele Helfer da sind und so. Ich meine, klar, wie gesagt, die Aufregung ist trotzdem da, aber ich hoffe, dass auf also langfristig so rationale Gründe oder rationale Begründungen, warum man nicht so beunruhigt sein muss, da vielleicht helfen, um das auf lange Sicht irgendwie ein bisschen, ja, auszumerzen, diese Panik und so. Aber also ich meine, selbst uns Erwachsenen ging es ja so, dass wir hinterher schon so ein bisschen zittrige Puddingbeine hatten, ne? Weil du einfach diese Adrenalin, wenn du gar nicht weißt, was draußen ist und allein wie schnell Fabian und Michael da aufgesprungen sind und rausgerannt sind, war schon beeindruckend. Also ich weiß nicht, ob ich nicht so schnell reagiert habe, weil ich zuerst an die Kinder gedacht habe oder weil ich mir so unsicher war mit dem Helfen. Also und erstmal die Situation. Ich meine, du hattest es ja gesehen, von daher hattest du vielleicht da auch nochmal schneller Klarheit, was denn überhaupt passiert ist. So, macht es jetzt Sinn, rauszurennen oder was war das oder sowas, ne?
Ja.
Ja, und wie gesagt, dein Papa, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass glaube ich, Menschen, die in ihrem Leben öfter mit solchen Situationen konfrontiert sind, also die beruflich einfach tatsächlich mit sowas zu tun haben, da natürlich deutlich ja, praxiserprobter sind als so Menschen, die da das mit Glück sehr selten erleben.
Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Natürlich ist das so, ne? Weißt du, bei meinem Vater, wenn der da irgendwie jemanden liegen sieht, der reanimiert werden muss, ne, wo ich dann da sitze und denke, oh Gott, wie war das denn jetzt nochmal? Und lass mich überlegen, was ich machen muss. Ist, glaube ich, bei meinem Vater dann mehr so ein, boah, ich habe da jetzt keinen Bock drauf.
Mein Burger wird kalt.
Das dauert doch jetzt wieder, bis das jemand übernimmt. Ne? So.
Ja, aber dann natürlich Daumen hoch, dass wir das dann trotzdem machen. Das ist so.
Ja, auf jeden Fall. Klar.
Ich kenne das so ein bisschen. Ja, von wegen, es war nicht mein Problem, aber jetzt auf einmal ist es mein Problem, habe ich damit zu tun und jetzt gebe ich das auch nicht ab, jetzt ist es mein Problem, jetzt ziehe ich das durch.
Ja, ich glaube, ich meine, dafür bist du halt einfach, also wenn du einfach menschlich ein netter Mensch bist, dann weißt du halt, in dem Moment bin ich wahrscheinlich bei diesen 50 Leuten, die da jetzt vielleicht im Umkreis da sind, der noch am ehesten qualifiziert ist. Wenn da jetzt natürlich noch vielleicht ein Herzchirurg daneben steht, dann kann man sagen, okay, sie können das gerne auch machen. Aber abgesehen davon gibt es halt wenig Leute, die qualifizierter sind als ein Intensivpfleger, da erste Hilfe zu leisten. Ne? Also auch allein von der Psyche her, aber auch von dem reinen Können. Und ich glaube, wenn man sich dessen einfach bewusst ist und sagt, ja, ist dann halt jetzt so. Ich meine, keiner fand den Unfall gut. Also Henry ist schon sehr abgegangen. Ich wollte gerade sagen, keiner fand den Unfall cool, aber Henry fand das, glaube ich, sehr abenteuerlich. Der war so das Gegenteil von den beiden Mädels, die etwas schockierter waren. Der musste dann erstmal, als wir gerade vom Parkplatz runtergefahren sind, von McDonald's, als wir so, wir fahren jetzt nach Hause und so, beziehungsweise dann zu den Schwiegereltern, hat Henry erstmal seine beste Freundin angerufen. Ich muss dir was erzählen. Ach ja. Ja. Spannend auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich meine, es war die Kombination, die zumindest das bestmöglichste Ende hatte in der Hinsicht, dass es nur Material oder keine Personenschäden waren und ja.
So quasi, es wäre besser gewesen, es wäre nicht passiert, aber dafür, dass es passiert ist, ist es perfekt passiert.
Ja, überleg mal, es hätte ja nur ein Fußgänger auf dem Parkplatz an der falschen Stelle sein müssen, ne? Oder wie gesagt, die Wand hätte massiv sein müssen von dem, von der Halle, oder der hätte halt den Winkel anders eingeschlagen und wäre in die Scheibe von McDonald's reingerast, ne? Also das hätte hätte er durchaus auch uns in Mitleidenschaft ziehen können. Und
Er hat seine Amokfahrt, ich nenne es mal Amokfahrt, seine Irrfahrt direkt neben unserem Auto begonnen.
Ja, aber immerhin begonnen.
Ich habe auch erstmal zusammen mit einem Polizisten geguckt, ob an meinem Auto irgendwas dran ist.
Mhm.
So nach dem Motto, wenn ich einen Schaden bemerke, dann sollte ich ihn jetzt bemerken, weil jetzt ist es sehr leicht.
Und eine Stunde später war es schon im Internet auf den ersten Zeitungsseiten. Das ist, geht echt schnell.
Ja, passiert ja sonst nichts da.
Das stimmt.
Ne?
Was soll ich noch sagen? Weiß nicht mehr.
Ja, ich hatte noch draußen mit einem Polizisten gesprochen und mich gefragt, ob ich als Zeuge irgendwie interessant sein könnte, weil ich ja zumindest durchs Fenster so ein bisschen gesehen habe, wie das Auto da lang fuhr. Aber er meinte dann nur so, ja, ob ich ihm erklären könnte, wie er es geschafft hat. Also das Ding ist halt, er ist halt vor diese Höhenbegrenzung gefahren und die ist dann langsam umgefallen, während er dann unter der Höhenbegrenzung hergefahren ist. Weil das sah halt so ein bisschen komisch aus, weil das wirkte halt so wie, er ist vor die Höhenbegrenzung gefahren, hat die umgefahren und ist dann einmal zurückgesetzt und rund um den Parkplatz gefahren und dann in die Halle gefahren. Weil das sonst irgendwie nicht hinhaut mit der Höhenbegrenzung, weil die da halt noch so quasi im Weg des Autos dann hing. Ne, aber die ist halt langsam umgekippt.
Ja, er hat aber auch wohl zu Protokoll ja gegeben, dass es mechanisches Fehlverhalten vom Auto war.
Ja, das Auto hätte einfach beschleunigt.
Ja, machen Autos so oft.
Ja, ich bin mal auch vorsichtig. Ich lehne mich mal vorsichtig aus dem Fenster und sage, es könnte an der Bedienung von Gas- und Bremspedal gelegen haben.
Ja.
Das
hat das Auto verwechselt. Das Auto hat selber verwechselt, wo Gas und wo Bremse ist.
Ja.
Ach ja.
Nein, keine Ahnung. In dem einen Zeitungsartikel stand, das Auto wurde dann beschlagnahmt und wird jetzt untersucht.
Mhm.
Mal gucken.
Man könnte jetzt nochmal gucken.
Armes Auto.
Ja.
Ich überlege gerade, kann ich rückwärts einen Tempomaten anmachen?
weiß ich nicht.
So als aus Prinzip als einziges anderes, wie kriege ich ein Auto dazu, von alleine zu fahren? Wenn ich den Tempomaten jetzt schon auf eine Geschwindigkeit eingestellt habe und ihn dann wieder anmache, aber das ist auch so ein im Rückwärtsgang und ich weiß nicht.
Das erinnert mich an so eine verkehrsrechtliche Frage, die irgendwann mal aufkam. Wenn ich auf eine Kreuzung zufahre und es ist irgendwie keine Ampel, kein Vorfahrtsschild und so weiter und von rechts fährt ein Auto rückwärts aus der Straße heraus, muss ich dem dann Vorfahrt gewähren?
Ja,
also
weil bei
rechts vor links, wenn rückwärts ist?
Ja, weil bei Vorfahrtsregeln nie steht ein Auto, das vorwärts aus der Straße kommt.
Okay.
Würde ich jetzt mal behaupten.
Es könnte höchstens sein, dass irgendwo anders steht, dass rückwärts ganz allgemein eine niedrige Priorität hat, dass du nicht irgendwo rückwärts fahren darfst, wenn du damit vorwärts fahrenden Verkehr behinderst.
Okay.
Weiß ich nicht.
Okay.
Weiß ich nicht. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Aber ich würde, aber das ist wieder so ein typischer Fall von das fände ich komisch genug, dass ich so oder so sicherheitshalber einfach warten würde und gucken würde, was jemand
klar,
macht, der rückwärts in eine Kreuzung reinfährt.
Ja, das ist defensive Fahren, ne? Ich lass den erstmal machen.
Jetzt eine andere Frage. Was ist, wenn du ein Auto symmetrisch bauen würdest? Ich vermute mal, es wäre dann irgendwie darüber sichergestellt, dass bestimmte Aufkleber auf dem Kennzeichen vorne angebracht werden und andere nur hinten angebracht werden dürfen und darüber ist dann vorne und hinten definiert.
Ja, der TÜV-Aufkleber ist hinten.
Okay, das heißt, dann darf ich nur da fahren, wo der TÜV, darf ich nur in die Richtung fahren, in die der TÜV-Aufkleber nicht zeigt. Dürfte ich während der Fahrt den die Schilder auswechseln und dann andersrum fahren?
Ich würde behaupten, es gibt noch andere Regeln wie Rücklichter und so, dass die auch eine...
Wenn du alle Lampen auf beiden Seiten hast und manuell einschalten könntest?
Ich bin mir relativ sicher, das darfst du nicht.
Ach, das ist doch heutzutage alles LCD und konfigurierbar.
Reflektoren?
Was?
Reflektoren?
Achso, das ist was anderes.
Ich habe keine Ahnung. Das ist dann wieder so Sachen, die man aus der Straßenverkehrsregelung wissen müsste. Was mich aber zu einer interessanten Frage führt, über die ich schon ein paar Mal... hier in der Nähe in Gladbeck gibt es eine Tempo-30-Zone, die kein Ende hat.
Ah.
Mhm.
Und Charlie stört sich, wenn ich hier sitze? Nee.
Ist das gut. Jetzt wie bei Paint, wenn du den Farbeimer hast und du hast vergessen, da zuzumachen?
Ich glaube, ja. Also, wie gesagt, du fährst halt da lang und dann ist da Anfang Tempo-30-Zone. Und wir wissen ja alle, Tempo-30-Zone gilt so lange auf allen Straßen, bis du quasi am Ende Tempo-30-Zone-Schild vorbeikommst. Ne? Nur, es gibt da keins. Und die Frage ist halt wirklich, wie lange, wie weit muss ich da Tempo 30 fahren?
Kannst du da beim Verkehrsamt irgendwie nachfragen, ob sie eine
Karte
haben?
Habe ich gemacht. Ich habe dem Straßenverkehrsamt eine E-Mail geschrieben. Eine wirklich nette E-Mail, die halt auch so dieses, vielleicht bin ich auch doof und kenne irgendeine Verkehrsregel nicht, dann dürfen Sie mir das auch gerne sagen, enthielt. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich
das
weiß
ist gemein.
Es nicht. Was ich herausgefunden habe, ist, dass in einer Tempo-30-Zone grundsätzlich auch rechts vor links gilt. Am Ende der Straße, also an der Stelle, wo ich jetzt gefühlsweise auch das Ende Tempo-30-Zone erwarten würde, steht ein Stoppschild. Eigentlich, wenn in einer Tempo-30-Zone nur rechts vor links gilt, dann dürfte ein Stoppschild da nicht stehen.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass da, wo du denkst, dass das Ende ist, ist es, glaube ich, nicht, weil sonst müsste ja von der anderen Seite auch Tempo 30.
Von der anderen Seite ist das der Einbahnstraße.
Ach, da bist du, auf der Seite.
Mhm.
Okay. Ja, das stimmt.
Ne, also...
Ja, das stimmt.
Ja, es ist eine sehr unbefriedigende Situation und es hilft nicht, dass das Straßenverkehrsamt mir nicht antwortet. Vielleicht.
Aber wären die dann nicht tatsächlich in der Pflicht?
Zu antworten?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Ja, was willst du machen? Sie verklagen?
Ja, vielleicht einfach mal anrufen und fragen.
Kannst du zur nächsthöheren Behörde gehen und sagen, du hast leider keine Antwort bekommen. Jetzt probierst du es bei denen.
Hallo, Herr Bürgermeister.
Ja. Frau.
Hallo, Frau. Herr Bürgermeister, Frau. Oh. Entschuldigung. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Stimmt, die haben wir ja gehört beim Turmblasen.
Ja.
Ja, okay. Ja.
Ihr doofes Verkehrsamt reagiert nicht.
Übrigens, Nachtrag zu dem Unfall. Der Fahrer war irgendwie 51 oder sowas, der Beifahrer 25, der in Schwerte. Nach eigenen Angaben des Fahrers setzte sich das Fahrzeug im Parkmodus mit eingeschaltetem Motor unerwartet in Bewegung. Der Fahrer konnte es nicht stoppen, trotz Bremsversuch. Das Fahrzeug beschädigte den Drive-Thru-Torbogen des Restaurants, eine Glasscheibe und fuhr anschließend in eine Lagerhalle, wo es vor einem LKW zum Stillstand kam.
Vor? Ich dachte, durch den LKW.
Ja.
Naja, wenn du irgendwas LKW gegen ein Hindernis so fährst, dann stehst du vor dem Hindernis, weil wenn du nicht durch das Hindernis gefahren bist.
Ja, klar, das stimmt. Du bist nicht durchgefahren, aber es war quasi der Auslöser des Stoppens.
Naja, ja. Der geschätzte Schaden beträgt zwischen 75.000 und 100.000 Euro.
Wie viel?
75.000 und 100.000.
Ja, okay.
Finde ich noch
mit
wenig.
So einer Halle,
der hatte selber
und dem LKW,
einen BMW.
Ja.
Der hatte einen BMW, der ist an den LKW gefahren. Die Halle ist eingestürzt. Dieser Drive-Thru-Bogen mit Technik dran.
Ja, die Halle ist nicht eingestürzt.
Terrasse.
Die Wand ist.
Ja, aber schon. Du weißt, wie schnell Baudinge teuer werden?
Ja, okay.
Ja.
Naja.
Und wie gesagt, in diesem Drive-Thru war ja auch noch irgendwie dieser Aufsteller mit dem Bildschirm dran und sowas. Obwohl, der scheint noch zu funktionieren, selbst als es verbogen war.
Nee, der war weiter hinten.
Nee. Der ist auch schief.
Och, der. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay. Ja, naja. Wo wir dann aber gerade beim Thema, wo anrufen waren. Ich hatte letzte Woche Ich hatte das auf Mastodon gepostet und zwar ist mir mal aufgefallen, dass in Gladbeck bei einem Autohaus auf dem Parkplatz des Autohauses ein einzelner Parkplatz mit einem Q drauf ist. Also das ist so ein großer Platz quasi, ne, wo man halt Autos draufstehen, wie bei so einem Autohaus halt üblich. Und dann ist da ein großes Rechteck in der Ecke quasi eingezeichnet mit dieser typisch weißen Straßenmarkierungsfarbe. Und mitten in diesem Rechteck ist ein Parkplatz großes Rechteck eingezeichnet und auf diesem Rechteck, also in der Mitte, steht ein Q geschrieben, also der Buchstabe Q.
Da darf wahrscheinlich nur der Geschäftsführer parken.
Ja, macht keinen Sinn, weil das maximal weit vom Autohaus entfernt ist.
Mist.
Und es sieht halt so aus, als wäre da irgendwie, also meine Vermutung wäre, das ist irgendwie ein Parkplatz, wo man vielleicht irgendwie suspekte Elektroautos hinstellen könnte, wo man halt Angst hat, dass die spontan anfangen können zu brennen, weil dann das große Rechteck drumherum quasi so eine Art Sicherheitsabstand markieren würde. Ne? Und außerdem, dadurch, dass der halt maximal weit weg vom Autohaus ist, ist der auch von allen anderen Gebäuden maximal weit entfernt. Ne? Möglichst wenig Schadensmöglichkeit für ein brennendes Elektroauto. Ihr wisst, ihr versteht schon, ne? Worauf ich hinaus möchte.
Das wäre verdammt viel einfacher jetzt dazu, wenn es nicht eine Firma Q-Park gäbe.
Jawohl, es gibt die Firma Q-Park, die sämtliche Google-Anfragen zu dem Thema zunichte macht. Ich habe dann tatsächlich einfach einmal bei dem Autohaus angerufen und habe nachgefragt.
Und jetzt soll mir nochmal jemand sagen, du hast nicht zu viel Zeit.
Hey.
Hey.
Das hat mich interessiert und ich habe das auf Mastodon gepostet und da waren auch mehrere Leute interessiert. Deswegen war das ein...
Und du hast trotzdem zu viel Zeit.
Ja. Auf jeden Fall habe ich die Dame am Telefon da mit meiner Frage erstmal völlig aus dem Konzept gebracht. Sie meinte dann, nee, sie hätte keine Ahnung, wo ich dann schon dachte, okay, dann ist das Telefonat damit beendet. Dann meinte sie aber, sie fragt mal rum bei den Leuten, die alle so da sind, ob das jemand weiß. Dann war ich 5 Minuten, habe ich dann Wartemusik gehört. Und da meinte sie, ja, von den ganzen anwesenden Leuten wüsste auch niemand, wofür dieser Parkplatz
gut ist. Das ist einfach archäologisch. Schon vor 4000 Jahren wurde das Kuh auf den gepflasterten Boden gemalt.
Ja, aber auf jeden Fall ist das jetzt so geendet. Keiner von denen weiß, wofür dieser Parkplatz gut ist. Punkt, Ende. Game over.
Doch, das ist so wie Stonehenge.
Ich bin unterwältigt.
Das ist wie die Autogrammadressen.
Welche Autogrammadressen?
Ein Kollege hatte mal einen Briefumschlag im Briefkasten.
Hat er doch erzählt, oder?
Ich weiß, hatte ich schon mal erzählt.
Ja.
Mit so vielen schönen, bunten Autogrammadressen,
ach so, ja,
die nicht
ja,
wirklich
ja,
passten
ja, ja, ja.
Und die stellenweise auch komische Typos drin hatten. Und dann ist das irgendwie ein Alternative Reality Game oder ist das irgendwie ein Scherz in der Kindergarten, den man sich überlegt hat oder sind es bis heute nicht.
Ja, das mit dem Kuhparkplatz klingt auch so ein bisschen so nach, da hat sich irgendeiner was Cleveres überlegt und das aber nicht ordentlich kommuniziert und der ist halt nicht da oder nicht mehr da.
Ja.
Das denke ich mir häufiger mal bei so Sachen, so das ist doch wieder ein Ablauf, der ist so, weil der ist so. Weil irgendeiner hat den so gemacht.
Ja, ja.
Wie das Stickerbuch. Oh, Markus, du sammelst Sticker? Nein, ich habe das nur, weil ich es nicht weggeschmissen habe.
Das heißt, du hast mal Sticker gesammelt.
Was ist das Sammeln? Ich habe die ich bekommen habe, da reingeklebt. Sammeln ist für mich irgendwie ein, ich suche bewusst nach irgendwas und versuche es zu bekommen. Es ist mehr Aufbewahren als Sammeln. Ich glaube übrigens, den Titel hatten wir schon mal, oder zumindest den Spruch.
Ja, ziemlich deutlich, ist mir beim Tippen auch eingefallen. Aber vielleicht kann ich den ja nochmal irgendwie verwursten. Naja.
Ja, aber es ist ja bei vielen Dingen so. Ich meine, man sollte Chesterton Svens nicht vergessen, aber viele Dinge sind tatsächlich nur so, weil sie noch nicht geändert wurden.
Was sind Chesterton Svens?
Chesterton Svens ist die These, wenn du einen Zaun siehst, der dir im Weg ist, aber du weißt nicht, warum der Zaun da ist, solltest du ihn nicht abreißen, bevor du nicht herausgefunden hast, wofür er da ist.
Mhm.
Okay. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich zutrifft, denn wenn das tatsächlich so ein Ding ist, was aufgestellt wurde und sich niemand mehr an den Grund erinnert, und ist der Grund vielleicht auch inzwischen längst hinfällig, mhm, und du solltest nicht etwas, was im Weg ist, stehen lassen, nur weil es da steht, dann bist du irgendwann bei Cargo Cult und machst einfach nur Dinge, die sind, weil sie sind, mhm, oder weil sie schon mal waren. Aber ja, aber an vielen Stellen ist es schon sinnvoll, einmal nachzuhaken. Ja. Ich meine, man könnte ja mal gucken, was passiert, wenn du zu diesem Autohaus hingehst, mit so Straßenmarkierungskreide, Spray, was auch immer, und du machst da irgendwie ein A drüber. Oder streichst das Q durch oder malst es aus.
Ich persönlich würde einfach auf diesem Q parken und gucken, wer sich beschwert und warum.
Ja, du bist so hin Sorge. Und sagst, du sollst neben dem Q, weiß nicht, ein P malen. Oder so.
Das Witzige ist dann, wenn du das machst, dann werden sich vielleicht 30 Jahre Leute unterhalten. Ich war da letztens auf so einem Parkplatz, da war P und Q und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
Mein erster Gedanke, als du gesagt hast, da ist ein Q, war so ein, wären alle anderen mit P markiert für Parkplatz, dann hätte ich das für einen lustigen Inside-Joke gehalten. Das ist P, 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 Q, P, 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 P.
Aber das ist ja auch noch nicht. Das ist ja auch noch, ne? Warum gerade der Buchstabe Q? Ja, das ist einer der wahrscheinlich wenigsten Buchstaben, mit denen irgendwas im Deutschen beginnt. Also
Quarantäne.
Ja, Quarantäne. Quarantäne? Mach das. Aber was willst du, wieso muss ein Auto in Quarantäne?
Ja, wie du gesagt hast, wenn es gefährlich
ist. Ich meine, Quarantäne? Ich würde es Isolation. Ja.
Es könnte natürlich auch sein, dass das irgendwie so ein Sammelpunkt im Notfall ist. Und anstatt dass da steht Sammelpunkt, haben sie gesagt, wir haben ja einen Kreis, von wegen, man sollte sich irgendwo treffen, und wir haben dann jetzt einen Strich reingemacht, weil man sich im Kreis treffen sollte, an dieser Stelle. Und das ist gar kein Q.
Das finde ich eine blöde Erklärung.
Ich strenge
dafür
mich an.
Dafür ist Markus prädestiniert, finde ich.
Aber ich stelle mir gerade vor, wie ich da demnächst anrufe und die arme Frau bitte doch mal bitte auf den Flucht- und Rettungsplan zu gucken, was da als Treffpunkt bei Notfällen drin steht.
Es ist halt, es gibt Menschen, die sind nicht neugierig. Die sind genervt, wenn du mit sowas anfängst. Ich kann das nicht verstehen. Also als Wissenschaftler bin ich auf der Suche nach Wissen und möchte solche Dinge erklärt wissen. Aber
ja, aber nach meinem Telefonat mit der Frau, nachdem sie dann die Kollegen gefragt hat, die auch alle keine Ahnung hatten, ich bin mir sicher, ich weiß, was so das Thema in der Firma die nächsten Tage über war.
Das Q oder der Verrückte, der wegen des Qs angerufen hat?
Ja.
Okay.
Beides.
Mhm.
Naja.
Also das Zeichen des Notfalltreffpunkt Baden-Württemberg sieht ein bisschen aus wie ein Q.
Das Zeichen des Notfalltreffpunkt Baden-Württemberg. Wenn in Baden-Württemberg ein Problem ist, irgendwas brennt, dann treffen sie sich in Gladbeck auf dem Parkplatz.
Das macht so viel Sinn.
Ach, danke.
Aber es ist auch,
ja, das sieht ja vom Logo her aus wie so
Punkt, ja, es ist so ein Kreis, wo jemand von rechts unten einen Pfeil reingemalt hat. Aber da stehen auch Leute drin und so. Also das ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, das kann man mit einem Kuh verwechseln. Von daher.
Ja, und dabei, das stört mich halt auch dabei, dass halt auf diesem Parkplatz, das ist halt, finde ich, für mich deutlich ein Kuh und nicht ein Kreis, wo ein irgendwas in die Mitte zeigt. Weil das zeigt nicht in die Mitte und der Kreis ist mehr eine Ellipse und so.
Vielleicht wäre ein P teurer gewesen und derjenige, der es finanziert hat, gesagt, nehmen wir ein Q.
Ein P wäre teurer gewesen. Warum? Weil die Straßenmarkierungsmaler die ganze Zeit P's malen.
Ne,
die sind genervt von den P's, deswegen sind die teurer.
Und an einer anderen Stelle wieder ansetzen.
Und bei einem Q
nicht. Vielleicht hatten sie keine P's mehr. Das
Großteil
ist nicht durch so eine Schablone gemacht, sondern ist so ein Kleber.
Ah.
vielleicht haben wir ja Glück und irgendjemand.
Ist der Parkplatz auf Google Maps zu sehen?
Ja.
Ich habe das den Screenshot doch reingeschmissen.
Ach da.
Wir könnten einfach alle im Laufe der nächsten Woche da anrufen. Ja, ich hab da mal,
ich hab da mal eine Frage.
Dann mobilisiert doch nochmal die Leute, die bei Mastodon auch da sind. Und,
ruf da bitte alle an, bis die wahnsinnig werden.
Ja. Oder wir setzen einfach mal die Regionalzeitung darauf an. Die haben ja sonst
haben
nichts,
die
zu
nichts Besseres
ja
zu tun.
Genau.
Ah ja.
Ja, toll, jetzt können wir alle nicht schlafen, weil wir darüber nachdenken.
Ach, ich habe schon andere Fragezeichen überlebt. Ganze Serien, die fortgesetzt werden sollten, auf dem Cliffhanger geendet haben. Irgendwann akzeptiert man, dass es keine Antwort gibt.
Mhm.
Ich habe jetzt frisch ein Hörbuch angefangen. Das ist der zweite Teil einer also eine Fortsetzung von einem Buch, von dem ich gedacht habe, das kommt nicht, weil das fällt mir, da muss ich jetzt dran denken, weil ich habe das Gefühl, dass der Autor da drin ist, tolle Geschichten zu erfinden, aber ganz häufig enden die Bücher mit so einem, wo ich das Gefühl habe, ja, ich glaube, der hat keinen wirklichen Plan weiterzuerzählen, einfach, das ist ein gutes Ende, weil das ist so ein und dann schreibe ich ein anderes Buch. Und jetzt hat er ernsthaft diese Geschichte fortgesetzt, ich bin gespannt, ob das funktioniert.
Okay.
Muss ich noch ein paar Wochen nach Hause laufen, dann weiß ich's.
Ja, stimmt, Hörbuch, ja.
Genau, das war dieses, ach ja, es gibt ein neues Hörbuch, dann, das ist immer eine gute Ausrede, um mal wieder zu spazieren.
Mhm.
Und jetzt habe ich aber erst das alte Buch nochmal gehört. Weil es lange genug her ist, dass das rauskam. Naja.
Ich hatte ja letzte Woche schon mal so eine Idee angeteasert.
Mhm.
Von wegen, Kinder haben keine Rechte.
Mhm.
Und ja, wir wissen alle, spätestens wenn wir auf die Homepage der Folgen gehen, dass es sowas gibt wie Kinderrechte. Und da bin ich, also würde ich das deswegen so ein bisschen in Frage stellen, so nach dem typischen Motto, was helfen die irgendwelche Regeln, wenn sie keiner einhält und wenn es keine Konsequenzen hat, sie nicht einzuhalten, was helfen dir Rechte, wenn du sie nicht durchsetzen kannst, dann könntest du sie auch genauso gut nicht haben. Und ich spiele da wieder so ein bisschen darauf an, angenommen, du hast irgendwie so einen Pulk von 30 Kindern, und die werden alle zu Hause geschlagen. Und die erfahren dann auf einmal zufällig, nein, Eltern dürfen ihre Kinder nicht schlagen, auch nicht, wenn die frech waren. Und die sagen dann irgendwie gesammelt über Lehrer oder jeder Einzelnen beim Jugendamt Bescheid. Von wegen, wir haben gehört, wir dürfen nicht geschlagen werden, wir haben Rechte. Und das Jugendamt hat dann aber, sagt dann aber, okay, wir sind aber völlig überlastet, solange die gerade nicht aktiv verhungert, können wir uns nicht darum kümmern. Dann
ich
ist
hoffe,
es ja eigentlich egal, ob sie diese Rechte
Jugendamt
haben. Ja, nicht so, aber halt, wir wissen alle, die sind ziemlich überlastet und halt diese Aussage, wenn ein Kind gerade nicht aktiv verhungert, haben die immer was Wichtigeres zu tun.
Nee, das ist aber, glaube ich, nicht der Fall.
Ja, also nicht ganz so extrem, aber ich glaube schon, dass sie halt sehr überausgelastet sind und sich nicht um alles kümmern können. Und da denke ich halt, dass da einige Dinge gibt, die unter den Tisch fallen.
Und ja, ich meine, es kommt ja einfach hinzu, einfach, dass Kinder oft von den Rechten gar nicht wissen. So, ne? Also, dass es ganz aktive Aufklärung bedarf, dass Kinder von ihren Rechten erfahren, damit sie überhaupt merken, was ist normal und was ist nicht. Normal, es gibt ja die ganz extremen Fälle, wo sexueller Missbrauch, wo Kindern einfach ganz lange nicht klar war, dass es nicht in jeder Familie so ist, dass der Stiefpapa abends noch bei denen ins Bett kommt.
Hm.
So, ne? Und ich glaube, das ist schon erstmal wichtig zu wissen, was ist denn eine normale Kindheit, damit Kinder wissen, was keine normale Kindheit ist, so, ne? Oder dass es bei denen gerade zu Hause nicht so läuft, wie es normal ist. Und wie gesagt, dass sie das Recht darauf haben, behütet aufzuwachsen. Und klar, natürlich muss die Infrastruktur auch gegeben sein, um sowas durchzusetzen. Aber ich glaube, dass Kinder schlagen schon noch so groß ist, dass da sofort gehandelt wird. Was ich so mitgekriegt habe, meine Schwester hat ja beim Jugendamt gearbeitet und hat halt diese Inobhutnahme, die manchmal auch am Wochenende und nachts und sowas passiert ist, gemacht. Weil einfach, sobald das an irgendeiner Stelle offiziell gemacht wird, muss da eingegriffen werden, sonst ist es halt im Endeffekt unterlassene Hilfeleistung und das kann sich selbst ein überfordertes Jugendamt nicht erlauben. Was anderes ist es halt, wenn sowas wie Gerüchte oder Psychoterror, weißt du, der nicht so greifbar ist, ne? Also wo einfach die Beweisführung eine ganz andere und viel schwierigere ist. Und das heißt ja nicht, dass es weniger gefährlich ist, weil es ja oft ein Zeichen dafür ist, dass es eskalieren kann oder wird. Aber sowas wird natürlich dann eher hinten angestellt, als jetzt wirklich Kinder, die schon nachweislich geschlagen wurden. So. Ja. Aber so oder so will ich die Situation nicht schönreden. Das ist ja grundsätzlich schwierig. Also auch wie viele Fälle so Jugendamtmitarbeiter auf dem Tisch liegen haben, ne? Und ja, dass die da gar nicht hinterherkommen. Die einfachen, also die Fälle, die dann schon gemeldet sind, die vielleicht eine Familienberatung oder eine Familienhilfe haben oder sowas, wo es ja eigentlich auch Richtlinien gibt, wie oft oder wie viel Zeit da verbracht werden soll oder wie viel da dokumentiert werden soll, und das ist dann halt nicht möglich. Da kann natürlich auch was draus resultieren, ne, dass Auffälligkeiten dann nicht wahrgenommen werden und sowas, und im Endeffekt kann es dann dazu führen, dass sowas nicht registriert wird, was hätte in einem funktionierenden System registriert werden können. Aber ich glaube, sobald es publik wurde und ein Kind den Mund aufgemacht hat, ist da definitiv, also wird da gehandelt. Vielleicht rede ich es mir auch schön und vielleicht gibt es auch Bezirke, in denen das nicht der Fall ist. Aber ich glaube, was ich so mitbekommen habe, ist, dass dann immer, also das muss nicht zwangsläufig heißen, dass ein Kind sofort in Obhut genommen wird, glaube ich. Aber die Familien stehen sofort unter Beobachtung, stehen auf der Liste, wie auch immer. Kommt ja auch auf die Intensität der häuslichen Gewalt an und so.
Ja, okay, jetzt in dem Fall, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht ist dann häusliche Gewalt etwas, was noch über der Linie ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass halt andere Dinge, worauf Kinder Rechte haben, halt nicht immer durchsetzbar ist.
Nö. Also das ist ja auch, selbst Erwachsene wissen ja oft nicht, dass Kinder und welche Rechte Kinder haben. Dieser grundsätzliche Ansatz, Kindern auf Augenhöhe und mit Respekt zu begegnen, ist ja selbst heutzutage noch für viele, naja, nicht selbstverständlich. Aber dass zum Beispiel beim Recht auf Gesundheit, das ein Kind hat, nicht einfach nur dazu gehört, ich schlage es nicht oder, ne, wenn sich ein Bein bricht, fahre ich auch ins Krankenhaus, sondern dass dazu auch gehört, ich rauche nicht in den Räumen, in denen mein Kind verkehrt oder im Auto, wenn mein Kind da mit drin sitzt, das ist halt vielen schon wieder zu weit gegriffen, ne? Oder ich sorge mich für die psychische Gesundheit meines Kindes. Das ist dann schon wieder sehr abstrakt.
Das mit dem Rauchern ist tatsächlich irgendwie festgeschrieben?
Das ist, glaube ich, teilweise, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so ist, ich weiß, dass es Länder gibt, in denen das, glaube ich, dass du in Räumen mit Kindern oder in Autos mit Kindern nicht rauchen darfst oder sowas. Aber das meine ich jetzt nicht als festgeschrieben, sondern das meine ich als, das gehört doch ganz klar zum Recht des Kindes auf Gesundheit. Nämlich, dass die Erwachsenen, die für dieses Kind verantwortlich sind, nicht aktiv dieser Gesundheit schaden, indem sie das Kind passiv rauchen lassen. Da kann man jetzt sagen, ja, das steht ja nirgendwo, aber das ist so wie, es steht ja vielleicht auch nicht, dass du dein Kind ins Krankenhaus fahren musst, wenn es das Bein gebrochen hat. Ist aber vielleicht auch gesunder Menschenverstand, sollte es zumindest sein als Eltern. Dass du nicht alle Eventualitäten da auflistest, mag sein, aber dass du deinem Kind auch nicht deine Heroinspritze mal zum Rumspielen gibst und experimentieren, ne, steht auch nirgendwo explizit und sollte trotzdem dazugehören.
Ja, aber am Bier nippen lassen ist okay.
Ja, auch da scheiden sich ja die Geister. Also ich, ne, kenne ja Freunde, die Fünftklässler Alkohol trinken, also probieren lassen, um den Geschmack mal zu probieren. Ich finde, das muss ich nicht aktiv meinem Kind anbieten. Ab einem bestimmten Alter, klar, macht das Sinn, diese Herangehensweise zu sagen, ich möchte, dass mein Kind das in einem gesicherten Umfeld probieren kann. Also im besten Falle mit mir, einem nüchternen Erwachsenen. Und solange es nicht das Gefühl hat, es muss daraus bei mir ein Geheimnis machen, vor mir ein Geheimnis draus machen, dann kommt es später vielleicht auch mit Problemen zu mir, ne? Also wenn, weiß ich was, der Alkoholkonsum überhand nimmt oder wenn es sich Sorgen um einen Freund macht, der zu viel trinkt oder so. Also grundsätzlich ist die Herangehensweise durchaus sinnvoll, aber ich finde fünfte Klasse dafür einfach noch sehr jung. Aber wie gesagt, ich finde, das ist auch was, das ist wirklich was, wo ich akzeptieren kann, dass unterschiedliche Familien da unterschiedlich ticken. So, das ist keine Kindeswohlgefährdung oder so, weißt du, das ist einfach im Interpretationsspielraum des Elterns sein. So, und da würde ich nicht drüber urteilen, ob das gut oder schlecht ist, sondern da würde ich einfach sagen, ich finde das zu früh, ich würde das nicht machen, glaube ich.
Lass mal gucken, ich meine, die Falken hatten irgendwie auch so eine echte Broschüre, wo das dann niedergeschrieben steht, aber so als, ich sag mal, als ZDF-Mensch fände ich es halt wirklich schön, mal so eine richtige Liste gedruckt zu haben. Das sind die Rechte.
Das, also wir haben das zum Beispiel in unserem Lehrwerk, also in unserem Deutsch-Schulbuch, das ist auch gekoppelt an Sachunterricht, gibt es tatsächlich, ich glaube, im vierten Jahrgang auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob davor auch schon mal, ein ganzes Kapitel zum Rechte der Kinder, wo die halt auch alle thematisiert sind. Und genau, wo es halt auch Beispiele dazu gibt und sowas. Es gibt aber auch von der Bundeszentrale für, weiß ich was, politische Bildung, gesundheitliche Aufklärung, irgendwie sowas, kann man mal nachgoogeln. Gibt es auf jeden Fall auch eine ganze Menge Materialien, die du dir sicherlich auch kostenlos bestellen kannst. Also ich meine, ich hätte da auch ein Poster mal von gehabt. Ich hatte sogar mal ein Bilderbuch als Kind zum Thema Rechte der Kinder. Also es gibt Unmengen auch kostenloses Material dazu. Und da wirst du es so finden, wie du es vielleicht gerne hättest aufbereitet.
UNICEF, Jugendhilfeportal, BPB, Kinderhilfswerk. Boah, es gibt ganz schön viele, die sich darum kümmern.
Ja. Also ich glaube, in der Hinsicht, also auf dem Papier ist Deutschland da, glaube ich, recht gut aufgestellt, weil es steht halt auch in den neuen Lehrplänen, dass es sogenannte Querschnittsthemen gibt, wo zum Beispiel sowas wie Demokratiebildung auch zugehört. Und dazu gehört halt implizit auch sowas wie Rechte und Pflichten und dementsprechend auch Rechte der Kinder und Meinungsäußerung, solche Dinge. Das Problem an Lehrplänen? Aber Lehrpläne sind halt erstmal Auslegungssache, wie du sie dann thematisch füllst im Unterricht und wie viel quantitativen Stellenwert du den Themen dann zukommen lässt und sowas. Also du kannst natürlich in einer Stunde das eben abarbeiten, dann kannst du einen Haken hintermachen. Du kannst aber natürlich auch irgendwie eine Woche Projektwoche dazu machen. Das ist halt unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist es schon angedacht, dass Kinder damit heutzutage konfrontiert werden, dass es diese Rechte gibt und dass sie darauf pochen dürfen.
Ist das jetzt echt ein A3 Plakat zum Download? Ich will nicht Download, ich will das Papier haben.
Naja.
Nicht unbedingt das 30 Pixie-Bücherpaket, aber.
Wie 30 Pixie-Bücher?
Moment, das Kita-Paket enthält 30 Hefte.
Ach, cool. Hefte oder Pixie-Bücher, Markus? Als hätten wir diese Diskussion nicht schon mal gehabt.
Pixie-Hefte.
Ich glaube, nach dem Publikationsgesetz bla 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 sind es Hefte, aber der Verlag hat gesagt, sie heißen Bücher, weil sich der Begriff so eingebürgert hat. Und es ist natürlich auch für Kinder irgendwie ein deutlich cooleres Gefühl von wegen, ich habe hier mein Buch, ich darf hier ein Buch lesen, anstatt als ich habe hier einen Flyer oder ich habe hier ein Heft, was ich lesen darf. Und ich glaube, man kann das auch, natürlich wissen Kinder, dass es auch andere Arten von Büchern gibt, die dann Einband haben und Schrift auf dem Einband und deutlich mehr haben, aber gerade für kleine Kinder ist es halt wirklich wie ein Buch.
Naja.
Ja. Naja. Ich hätte noch ein Thema, was ich mal erwähnen, ansprechen wollen würde, vielleicht auch mehrere.
Oh.
Weiß ich nicht.
Haben Sie mit Schule zu tun?
Nein, mit E-Mail-Adressen. Yay. Olli, du weißt, worum es geht.
Ich kann es mir gerade denken.
Interessante Themen.
Ja, nein, heute eine, wie war das, Mutter von einer Freundin von Ella, hatte Uli angeschrieben, weil wir ja Ahnung von Technik haben, ob wir ihr nicht mal helfen können. Und wir sind ja nett und natürlich helfen wir ihr und so weiter. Kurz Zusammenfassung der ganzen Story ist, sie kommt nicht mehr an ihr Yahoo-Postfach ran.
Ich hatte heute eine Kollegin da, die nicht in ihre Yahoo-E-Mails kommt.
Ja, ich habe jetzt gerade tatsächlich parallel rausgefunden, dass laut der sehr zuverlässigen Seite allestörungen.de ja, da schreiben aber tatsächlich viele Leute in die Kommentare, dass sie nicht mehr in ihr Yahoo-Postfach kommen. Was dann zumindest bei der Mutter, der ich jetzt dann geschrieben habe, für Beruhigung sorgt, dass sie wahrscheinlich nicht gehackt wurde. Jan, bei dir wahrscheinlich das Ähnliche dann?
Es hat sich anders geäußert. Aus irgendeinem Grund ist auf ihrem Handy die Yahoo-App immer abgestürzt.
Ja.
Und dann hatten wir das Anschlussproblem, das habe ich nicht behoben gekriegt, keine Ahnung, Cache zurücksetzen, Handy neu starten, alles Mögliche. Und dann irgendwann so dieses, ja, dann müssen wir die App jetzt neu installieren. App deinstalliert, App installiert, jetzt funktioniert die App wieder, will sich aber einloggen und das Einloggen klappt nicht.
Ja, okay.
Also ich weiß nicht, ob das Verhalten vorher schon eine komische Interaktion mit dem irgendwas klappt da nicht ist. Was nur komisch sich geäußert hat, aber
ja.
Das Tolle da war jetzt, dass wir an der Zwei-Faktor-Autorisierung hingen.
Weil ihr keine SMS bekommen habt?
Genau, weil entweder per App oder per SMS und App ging ja nicht, weil die App wollen wir ja gerade einrichten oder die SMS kamen halt nicht.
Ja genau, das schreiben sehr viele Leute, dass die SMS nicht ankommt. Jetzt in dem Fall, mit dem ich jetzt zu tun hatte, also mit der App war schon irgendwas und sie hat dann irgendwie sich in der App mit ihrem Google-Account eingeloggt, womit sie jetzt dann irgendwie ihren Google-Account in der Yahoo-App oder so hat. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was genau da jetzt ist, aber auf jeden Fall nicht mehr ihr Yahoo-Postfach. Und bei dem Yahoo-Postfach sich einzuloggen mit den möglichen Passwörtern klappte nicht, aber man kann sich auch mit der Handynummer einloggen, die da tatsächlich hinterlegt und noch aktuell ist. Aber scheitert halt daran, dass die SMS nicht ankam und wir haben es oft genug probiert, dass das System dann sagte, ja, jetzt für die nächsten 24 Stunden gibt es keine SMS mehr. Das heißt, wir probieren es dann morgen mal weiter. Aber das Problem haben wohl viele Leute, ja. Nein, aber warum ich das jetzt gerade anspreche, ist ja tatsächlich, das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert, dass Leute einen E-Mail-Account bei irgendeinem kostenlosen E-Mail-Anbieter haben und häufig die E-Mail-Adressen dann schon sehr, sehr, sehr alt sind und wenn sie überhaupt jemals mit korrekten Angaben angelegt wurden, diese Angaben deutlich veraltet sind. Also ich weiß, bei einer Person, der dann tatsächlich, ich glaube, ein Web.de-Konto gehackt wurde, und bei web.de kann man dann tatsächlich irgendwie den Support kontaktieren und die sagen dann, ja, ist überhaupt kein Ding. Dann soll man bitte nur ein Foto des Personalausweises schicken, auf dem quasi die Daten stehen, die man auch bei der Registrierung angegeben hat. Ne? Wenn ich jetzt so an mich denke, ich habe einige Zeit lang irgendwelche GMX-Accounts und so benutzt, die ich angelegt habe, bevor ich 18 war. Und ich würde fast die Hand dafür ins Feuer legen, dass dort nicht mein korrektes Geburtsdatum angegeben ist. Ne? Und so einen Account, dann den wiederzubekommen mit seinem Personalausweis, ist quasi unmöglich. Ne? Dazu kommt natürlich das Problem, dass viele Leute, also dass halt E-Mail einfach der eine Faktor ist, den du bei quasi jedem Benutzer-Account hast. Und der in vielen, vielen Fällen nicht nur Primary Key ist, sondern auch der eine Faktor ist, den du benutzen kannst, um dein Passwort zurückzusetzen, solltest du es mal verloren haben. Ne? Wenn ich irgendeine E-Mail-Adresse habe, kann ich die E-Mail-Adresse bei Amazon eingeben, auf ich habe mein Passwort vergessen klicken und bekomme dann an diese E-Mail-Adresse irgendeinen Link geschickt, den ich anklicken kann. Ne, das ist ja so der typische Weg für Passwort zurücksetzen. Ne? Deswegen sind natürlich so E-Mail-Konten auch super wertvoll für irgendwelche Hacker. Ja. Ne? Und wenn du keinen Zugriff mehr auf dein E-Mail-Postfach hast, dann hast du ein Problem.
Ja.
Ne? Und sehr viele Leute haben halt ihre E-Mail-Postfächer ausschließlich bei irgendwelchen Free-Mail-Anbietern. Was ja vielleicht schön ist, weil die nichts kosten, aber gleichzeitig halt das Problem hat, dass die dir halt jederzeit den Hahn abdrehen können. Ja. Ne? Eine Geschichte, die ich mal gehört hatte, ich glaube, die war auch auf heise.de und so, die ist also schon ernst zu nehmen, war irgendein Kind hatte sich verletzt, irgendein Mädchen hatte irgendwie eine Verletzung im Genitalbereich.
Achso, das ja.
Und die Eltern haben dann irgendwie bei einer Kinderklinik angerufen, dass das auf jeden Fall sich irgendwie behandelt werden muss oder so. Und die Ärztin meinte dann, ja, dann sollen sie doch schon mal ein Foto machen und schicken. Dann können die Ärzte sich schon mal darauf vorbereiten, was da zu tun ist oder so. Und dann hat der Mann halt ein Foto gemacht und das dann per E-Mail an die Klinik geschickt und war auch soweit alles gut. Und die Ärzte konnten damit was anfangen und dann auch helfen und so. Problem war halt nur, der Mann hatte den automatischen Foto-Upload zu Google Fotos aktiviert, wodurch halt auch dieses Foto seinen Weg zu Google fand. Google scannt automatisch alle Fotos auf kinderpornografische Inhalte, hat das auf diesem Foto erkannt und es machte quasi plöpp und der Account des Mannes war gesperrt. Und da wurde Kinderpornografie gefunden. Wenn das bei deinem Google-Account passiert, dann hast du einfach keine Möglichkeit mehr, da wieder rauszukommen.
War das nicht... Also ich meine, du hattest die Geschichte sogar im zweiten Kapitel erklärt, dass der dann halt irgendwie als allererstes wurde das irgendwie der Polizei gemeldet und hat das alles erklären können mit Hilfe der Ärzte und so weiter. Dann aber ist dieses Kind in einer... ist dieses Foto natürlich gehasht und so weiter in der Datenbank gelandet. Sein Account wurde erstmal wieder freigeschaltet, aber dann irgendwann gab es dann nochmal einen Abgleich und es wurde festgestellt, er hat ein Foto auf seinem Telefon in seinem Account, was in dieser Datenbank vorhanden ist. Offensichtlich ist der böse und dann wurde der Account komplett gelöscht und alles, was er jemals bei Google hatte.
Ja, das ist korrekt, den Teil habe ich jetzt weggelassen.
Achso, Entschuldigung.
Aus Zeit, also einfach, ja. Also,
wir haben doch keine
ist ein bisschen,
Zeit.
Genau. Ne, aber im Endeffekt, ne, es kann dir halt sehr schnell passieren, dass irgend so ein Dienst sagt, aus welchem Grund auch immer, du darfst jetzt nicht mehr, wir sperren dir jetzt im Endeffekt den Dienst, wir schalten dir den ab. Ne? Hm. Das kann dir halt relativ leicht passieren. Ja, was weiß ich, du denkst dir zu Weihnachten, ich verschicke eine Weihnachtskarte an alle meine Freunde per E-Mail. Ne, und dann sagt irgendwie, was weiß ich, Google oder was von wegen, das sieht aus wie Spam und du hast sie an 80 Leute gleichzeitig geschickt. Das ist bestimmt eine Spam-Attacke. Wir sperren den Account. Ne? Und dann stehst du halt dumm da. Ne? Ja. Und da war ich halt, habe ich mir halt Gedanken gemacht, was da sinnvoll wäre, dieses Problem quasi zu umgehen. Ne, ich denke, wahrscheinlich das mehr oder weniger Nonplusultra wäre halt eine eigene Domain haben und die dann meinetwegen zu irgendeinem Hoster, also kannst ja irgendwo so ein ganz billiges Paket, in Anführungszeichen deine Webseite für 1,50 Euro im Monat oder was. Da sind ja in der Regel auch 20 E-Mail-Adressen bei oder so. Ne? Sowas könnte man ja nehmen. Dann hat man da seine gehosteten E-Mail-Dienste mit seiner eigenen Domain. Und theoretisch, egal was dir passiert, du kannst halt zumindest deine Domain irgendwie zu einem anderen Anbieter mitnehmen.
Ja, aber wie sicher ist das denn so tatsächlich, wenn irgendwie, klar, du bezahlst da jemanden für, dass das deins ist, aber das kann natürlich trotzdem passieren, dass dann der irgendwann dich nicht mehr als Kunde haben will und es klappt auch mit der Migration nicht und dann hat jemand anderes deine Domain und du kommst wieder nicht an deine Mails, weil die halt jetzt alle an jemand anderen kommen. Also ich denke mal, in der digitalen Welt kann dir der Scheiß immer passieren.
Ja.
Natürlich, du kannst es sehr viel unwahrscheinlicher machen. Du kannst mehrere E-Mails hinterlegen, die bei verschiedenen Anbietern sind und das auf mehrere Dinge verteilen, aber ganz ausschließen kannst du es nicht.
Ja, das stimmt schon. Ne? Wenn du deine Mail, wenn du dann die Domain verlierst, ist auch kacke. Ach, Markus, jetzt das machst du mir doch hier, also alles ist, ach
Mann. Da habe ich auch irgendwie seit Ewigkeiten Angst, weil ich da mal irgendwie bei so einem fast kostenlosen angefangen habe, der aber eine Subdomain von irgendwas anderem ist. Und ich bin mir sicher, diese Subdomain werde ich nie irgendwohin mitnehmen können. Nur die Top-Level-Domain.
Ja. Ja.
Ja, und dann so Dinge, du kennst ja die Seite, die ich nicht abgeschaltet bekomme. Für die ich aber auch nichts zahle.
Ja.
Da war letztens auch mal wieder, kam in einer Nacht irgendwie 200 E-Mails über das kaputte Python, PHP oder was auch immer Interface, wo ich mir gedacht habe, es wäre schön, wenn man mal irgendwie gucken könnte, dass man es abschaltet, aber ich habe da irgendwie keinerlei Informationen, wie ich da nochmal was machen kann.
Ja. Ja.
Habe ich einen Forwarder drauf? Kann ich einen Forwarder abschalten? Ah nein, den Forwarder habe ich ja auch dann dort eingerichtet. Ah!
Ja, bei so Gratisdiensten finde ich das auch immer, ist also zum Beispiel bei Google, wenn man mit denen kommunizieren, ist ja schwierig. Also es ist nicht nur Google, aber ich weiß, bei Google ist unter anderem bei Google ist es so, da sitzt man und denkt, ich habe eine technische Frage. Ja, du kannst die jetzt in ein Forum stellen und dann antwortet dir vielleicht ein User, der das weiß oder vielleicht sogar dazugehört, aber vielleicht auch nicht. Und ja, also in meinem Fall ist das, war das, ich wollte gerne mit irgendwem darüber reden, ob man nicht nicht ändern kann, dass mein Vorname Punkt Nachname at Google Mail nicht funktioniert. Es geht nicht. Die habe ich auf eine komische Art und Weise gekillt. Weil der Vorname.Nachname existierte damals als Alias für das Picasa-Web, als es das noch gab. Das gibt's nicht mehr, damit kann man nichts mehr anfangen. Das ist aber noch im Profil meiner Google-Adresse hinterlegt, dass das ein Alias war für die Seite und die Sachen, die es als Alias für diese Seite gibt, die kann man nicht als E-Mail-Adressen generieren. Und das ist so, aber diese Funktion, die macht nichts. Das Einzige, was, ich kann mich damit einloggen. Also ich kann das statt meiner E-Mail-Adresse in das Einlog-Feld schreiben. Aber okay, auch nur da rein. Also das ist kein Alias für E-Mail-Adressen oder so. Ich kann mich zwar einloggen mit vorname.nachname@gmail.com,
ja,
wenn ich möchte, aber wenn du deine E-Mail hinschreibst, wird die gebounced. Und dann so, könnt ihr das nicht ganz oder gar nicht einrichten? Aber nein, man kann mit niemandem reden. Nein, das kann man nicht löschen, das kann man nicht bearbeiten, das kann man nicht erzeugen. Das ist jetzt einfach so. Grandfathered in.
Ja, toll.
Picasa, laut Google Graveyard 2015 abgeschaltet. Ja. Okay, es heißt nicht Google Graveyard, das heißt killed by Google, aber es ist schon beängstigend, wenn man da drauf guckt und ja, 300 Dinge. Es gibt Firmen, die haben weniger gestartet, als Google getötet hat.
Ja. Es kam die Tage auch ein Post auf Mastodon bei mir vorbei. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich den schnell genug wiederfinde.
Aber es gibt auch einige Dinge, die... Ah, okay. Ich glaube, es man muss an manchen Stellen schon sich Sachen ja nicht schön rechnen, sondern eher so schlecht rechnen. Aber beispielsweise Jamboard haben sie einmal als den Server, als die App und einmal als die es gab eine Hardware davon. ja, okay, Google Podcasts ist bald weg.
Ja, dieser Post, der bei mir vorbeikam, war irgendwie jemand von Google hatte gepostet, dass sie jetzt also das neue Angebot Gemini Business anbietet. Das war dann früher Duet AI for Workspace Enterprise. Und dann antwortete jemand darauf und fragte ihn dann, ob er dafür mit Google Pay in Google Wallet bezahlen kann, was früher Google Pay war, was vorher Android Pay war, was vorher als Google Wallet bekannt war. Und wenn nicht, könnte man doch bestimmt mal irgendwie in einem Call darüber diskutieren. Ich schicke dir dann eine Einladung über Google Meet, den Enterprise Google Chat, was früher Duo war, was davor Allo war, was Hangouts ersetzt, was Hangouts ersetzt war, was das Rebrand von Plus Hangouts war, welches dann Talk und Voice ersetzt hat.
Duo habe ich gar nicht mitbekommen, das lief doch noch ewig. Stimmt, während Pandemic habe ich darüber einmal, glaube ich, da mal kommuniziert. Aber
ja. Okay.
Ja, Google Wallet, Google Pay ist auch so eine Sache. Ich habe ja mal überlegt, ob ich mir irgendwann mal das so einrichten sollte. Jetzt von wegen, jetzt habe ich doch langsam auch ins Telefon und das wäre ja cool, dann darüber halt auch zahlen zu können. Insbesondere, da ich das mit meiner Karte nicht mehr kann, weil das irgendwas nicht funktioniert oder meistens nicht mehr kann. Mhm. Und dann habe ich mal probiert herauszufinden, was ich dann einrichten müsste. Und ich habe immer noch nicht ganz durchgeblickt, was so zwischen Wallet und Pay tatsächlich der Unterschied ist, was ich brauche, ob es irgendwie zwei Dinge sind, die beide einen überschneidenden Bereich haben oder ob es ein komplettes Superprodukt von dem anderen ist oder ob das andere abgeschaltet ist und das andere ich will doch nur bezahlen.
Ja. Ja. Naja, ja, die schöne Welt von Google-Produkten, ne? Alles, was Google gemacht hat, kann jederzeit wieder abgeschaltet werden. Ich habe mal irgendwann die Theorie gelesen, dass wenn man bei Google weiter befördert werden möchte, gibt es irgendwann den Punkt, an dem man nur noch befördert wird, wenn man ein neues Produkt gestartet hat.
Nee.
Dass deshalb viele Leute dann irgendwelche Produkte starten, dann befördert werden und dann kümmert sich keiner mehr drum und dann wird es irgendwann wieder eingestellt. Aber wie viel da dran ist, weiß ich nicht. Naja. Möchtet ihr noch ein tolles This Week I Learned haben?
Immer.
Das hatten wir schon lange nicht mehr.
Ja, wir bleiben alle dumm, wir lernen nichts mehr.
Ja. Siamkatzen.
Ja.
Ihr wisst, wie Siamkatzen aussehen?
Fluffig.
Ja, nicht nur das, auch von der Farbe her.
Also
sucht euch mal ein Bild von einer Siamkatze. Es hilft, wenn ihr das, oder ich schicke euch eins. Warte mal, ich kann euch
sehr
eins
hell
schicken.
Und so Cremefarbe.
Ich hätte jetzt auch irgendwie so hell und dunkel gedacht.
Und die haben doch, haben die nicht dunkle Pfoten und dunkle Schnauzen oder sowas?
Ja. Also, habt ihr Bilder von Siamkatzen vor Augen? Also,
ich dachte, wolltest du uns eine schicken, aber wir
ja, ein paar ja, halt. Hier, größtenteils tatsächlich dunkle
Siamkatze,
so
ja.
Sicht, dunkle Pfoten.
Warte, ja,
aber auch nicht immer.
Die sehen aus wie so, wie ägyptische Gottheiten.
So, Katzen. Ding. So, ungefähr, ne? So, die Farbe von Siamkatzen sind halt so Pigmente, ne, wie es halt auch bei uns in der Haut ist, ne? Mehr davon macht dunkler und so. Und die Siamkatzen haben halt ein dunkles Pigment, das halt, wenn es vorhanden ist, ist schwarz. Dieses Pigment basiert allerdings auf einem Enzym, das hitzeempfindlich ist. Das bedeutet, die Stellen der Katze, die wärmer sind, haben weniger Pigment. Weil das halt zerfällt quasi bei hohen Temperaturen. Wenn eine Siamkatze geboren wird, ist sie komplett weiß.
Ja.
Weil sie im Mutterleib halt komplett überall warm ist und das geht überall kaputt.
Dir ist wenn klar, die dann, was die offensichtliche Frage ist.
Wenn die dann geboren ist, dann gibt es halt Stellen an der Katze, die halt kälter sind und da geht dieses Pigment nicht kaputt, das heißt, da werden die Katzen dunkler. Das bedeutet, eine Siamkatze ist eine Heatmap einer Siamkatze wo du genau sehen kannst, welche Stelle der Katze wie warm ist.
Immer? Also ist das
auch noch
live?
Ja, so quasi Bild? Im Durchschnitt. Nein, nicht in Echtzeit.
Okay.
Wenn die Katze Fieber hat, wird sie nicht weiß.
Wäre lustig.
Ja, nee, das nicht.
Okay.
Aber
also ich hab, das war jetzt tatsächlich so meine Frage, wenn ich irgendwie einen heißen Toast habe und den lege ich hier eine Stunde auf den Rücken, ob der Rücken dann die Farbe ändert.
Ich weiß nicht, ob das so schnell geht.
Wollte ich gerade sagen, aber es bildet sich auch zurück.
Ich würde eher vermuten, dass quasi an den, dass die Farbe des neu entstehenden Felles, dass wenn du ihr Toast auf den Kopf legst, dass dann
wenn
er da
in drei Wochen da Fell wächst.
Dass dann da weißes Fell wächst und nicht, dass das vorhandene, also hätte ich jetzt.
Ja, das
aber
würde
der Rücken
Sinn machen,
ist ja eh weiß.
Aber Moment, das heißt, ich müsste es an
deswegen
die
habe ich, glaube ich,
kleben.
Auf den Kopf gesagt. Ich wollte dir auf den Kopf sagen, ja. Aber.
Auf die Nase. Haben wir mal eine
Siamkatze?
Also hat sie kalte Ohren und eine kalte Nase und kalte Hände und Füße. So fühle ich mich den ganzen Winter. Gut, dass das nicht die Farbe wechselt. Das wird voll komisch aussehen.
Ja, aber das finde ich mal cool.
Entschuldigung, dass ich gleichfarbig bleibe meistens.
Ja, ja. Nein, das ist so wie die Erkenntnis, dass eine Pizza in Echtzeit ein Tortendiagramm darstellt, wie viel der Pizza du schon gegessen hast.
Ja.
Oh Gott, ja.
Ich kenne es eher als Kuchen, weil du einen Pie-Chart hast.
Ja, Details, Markus, Details.
Ja, aber ich finde das also mit den Heatmaps tatsächlich interessant, nur halt, wie gesagt, die Resonanzzeit wird mich da interessieren. Und als du damit angefangen hast mit den Pigmenten, hatte ich dann gedacht, dass Siamkatzen quasi auch sowas sind wie E-Ink-Displays. Weil die halt unterschiedliche Farben annehmen können. Und wenn du es irgendwie steuern könntest, stell dir mal vor, du könntest einen der Katze so weitermachen.
Markus, du bist dann auch ein E-Ink-Display. Je nachdem, wo ich mit UV-Strahlung auf dich drauf brutzel, änderst du auch die Farbe.
Ja, weil bei Siamkatzen scheint das ja schneller zu gehen.
Ich weiß nicht, ob das schneller geht.
Was mir dazu einfällt, ist zu Katzenfarben, dass ich irgendwann gelesen habe, dass mehrfarbige Katzen, also so richtig fleckige Katzen, im Englischen ist es Calico Cat, es gibt kein deutsches Wort dafür, das ist so hauptsächlich weiß mit so rot und schwarz und so fleckig halt.
Also wie dreifarbige Gegendisplays.
die sind quasi immer weiblich. Das ist extra, weil die Farbe vom X-Chromosom abhängt. Huh. Und irgendwie du männliche Katzen, interessanterweise ist das so ein, ja, wenn die Farbe aber das kodiert, dann kann doch, und die haben drei, dann muss es doch X mit zwei geben. Aber irgendwie ist die Aussage, nee, männliche Katzen dieser Art sind fast immer einfarbig, wenn die nicht gerade drei Geschlechtschromosome haben oder so. Also es gibt wohl dreifarbige, aber das dann, wenn man XXY-Katzen hat.
Okay.
Wo ich auch gedacht habe. Okay.
Gibt es nicht einen Fachausdruck für irgendwie drei Chromosome?
Kleinfeld-Syndrom.
Okay, ich dachte, was war denn da, Mongölchen oder Down-Syndrom?
Trisomie 21. Wenn das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist.
Okay.
Ja, also effektiv ist das wahrscheinlich eine Form von Trisomie, wenn du. Also es gibt Trisomie X, wenn du als Frau 3X für Chromosome hast.
Das Triple X-Syndrom.
Ja. Als männliche Person mit 2X ist das scheinbar offiziell halt keine Trisomie, weil du hast zwar an der Stelle, wo nur 2 sein sollte, 3, aber das Wort Trisomie steht hier nicht, weil du nicht dreimal das gleiche hast.
Also dann eher eine Duosomie.
Ja.
Diploider Form freie Trisomie, Translokationstrisomie, Mosaiktrisomie, partielle Trisomie.
Wobei es müsste eigentlich dann Trisomie 47 sein.
Ja, vielleicht können wir das bis zum nächsten Mal recherchieren.
Und vergessen. Also 47 sehe ich hier gar nicht in der Liste. Ich sehe 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, X und XQ28.
Ja, die haben vielleicht einfach andere Namen.
Ja, es gibt noch eine Klassifikation mit Q90, Q91 und Q92, tatsächlich in Reihenfolge. Aber das ist diese... Okay, das ist wahrscheinlich ein Bereich, der sehr viel interessanter ist, wenn man sich dafür interessiert. Und wenn man darin forscht und so.
So ist das mit vielen Sachen. Wenn man sich für Sachen interessiert, sind sie interessant.
Ich weiß.
Markus. Oh Gott, es wird immer...
Deswegen ist unser Podcast so interessant.
Wenn man sich dafür interessiert.
Ich würde mal vermuten, dass es tatsächlich auch Dinge gibt, die universell interessant sind.
Nee.
Ja, das nicht? Ist.
Das fände ich sehr. Nee.
Ich könnte mir vorstellen, dass es Dinge gibt, die universeller interessant sind.
Ja,
aber
also dass es welche gibt, wo du einfach im Durchschnitt mehr Menschen findest, die sie interessant finden, das schon. Aber universell, nee.
Gibt es irgendwelche Themen, die universell uninteressant sind, die einfach,
Schule.
die nicht interessant werden, auch wenn man sich dafür interessiert?
Nein, das ist, widerspricht sich doch, uninteressant und sich für etwas interessieren.
Ja, aber das wäre doch echt cool, wenn wir irgendwie ein Thema finden für das sich jeder nicht interessiert.
Hausaufgaben auf bis nächste Woche für Markus. Finde ein Thema, für das man sich interessiert, was aber uninteressant ist.
Ich habe jetzt kein Interesse an solchen Hausaufgaben.
Surprise. Wer muss verabschieden heute? Markus, ne?
Markus.
Oh Gott.
Ja, das heißt, ich muss einfach noch mehr interessante und universell interessante und nicht universell interessante Themen aufwenden und wir können diesen Podcast ewig weitermachen. Dann,
ich nehme einfach
solange ich
so
mich verabschiede, gibt es kein Ende.
Du weißt, dass ich meine Kopfhörer einfach hier hin... Also nein, eigentlich hat immer noch Fabian die Macht und drückt einfach auf den Outro-Knopf und dann hast du Pech gehabt. Im schlimmsten
ja,
Fall
was
haben
ist, wenn
wir
ich kein Outro mache?
Ganz ehrlich, es ist nicht schlimmer als sonst.
Meinst du, irgendjemand anderes wird einfach das Outro über... Oder da haben wir nie drüber gesprochen, über irgendwie so eine Notfalllösung, wenn auf einmal und irgendjemand anderes muss das Outro machen.
Ich weiß nicht, was das Problem... Also, oh mein Gott, wir können nie den Podcast beenden, weil wir nicht über Plan B fürs Outro
das
gesprochen haben.
Das ist wie eine Tempo-30-Zone.
Die nie enden will.
Ich meine jetzt angenommen, spontan hätte ich irgendwie Heart Attack und würde hier umkippen, dann müsste ja
dann
jemand anderes das Outro machen.
Dann hätten wir andere Sorgen, als uns zu überlegen... Wie
oh
wir den
nein,
Podcast
Markus sind. Liegt im Sterben. Lass uns mal überlegen. Also, Uli, könntest du denn heute die Verabschiedung machen?
Nein, Markus hat angefangen, dann muss er es auch zu Ende bringen.
Markus, meinst du hältst noch eine Minute durch? Warte, ich suche mal den Knopf.
Ich frag den Notarzt.
Hallo, Markus, hör mal auf zu röcheln, man versteht dich ja kaum noch.
Nee, die wollen mir das Headset abnehmen. Das verstehe ich gar nicht.
Gib das Headset mal dem Notarzt, ich rede mit ihm.
Dann, okay, macht der Notarzt das Outro, damit ich...
Nein, der hat nicht angefangen.
Ich bin mir sicher, wir kriegen das irgendwie übertragen.
Sag ihm, er soll mal kurz mit der Herzdruckmassage aufhören.
Oder im Morse-Rhythmus. Pressen und das Piepsen übertragen. Und damit, liebe Gäste, verabschieden wir uns für vielleicht länger.
Ja, und dann der Puls von Markus am Ende.
Es tut mir leid, das war makaber. Aber lustig.
Da meine ich, hätte ich aber auch tatsächlich mal gehört, wenn du irgendwie echte Flatline hast, dann solltest du das, was war das, EKG, Pulsmessgerät, was auch immer, reparieren, weil du echte Flatline eigentlich nicht hast. Du hast immer ein gewisses Grundrauschen da drin, auch wenn der Patient tot ist. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber gelesen oder gehört.
Könnte sein, ja.
Und das, was dann natürlich, ist das Hollywood-technisch sehr viel cooler, wenn man halt dieses Die hat, aber Hollywood
ja,
nicht
aber
unbedingt mehr
also
realistisch.
Ich weiß, ne, wahrscheinlich ist da schon ein leichtes Rauschen, aber das Problem ist eigentlich eher die der Übergang und was Leute wann machen, was in Film und Fernsehen zu kritisieren ist. Dieses einen Defibrillator nimmst du nicht, wenn es ein Flatline ist, sondern wenn es flimmert und normalerweise flimmert es erst, bevor es zur Flatline wird. Und das ist das, was gerne kritisiert wird. Dass wenn das Herz schwach wird, dann fängt es halt an, erstmal wirr zu zucken und dann hast du halt dieses Flimmern. Und das kannst du schocken und das Herz gegebenenfalls wieder. Also wenn es einmal aufgehört hat, ist zu spät.
Ja.
Also zu spät für dieses typische, wir machen Defibrillator und so, dann pumpst du und gibst bestimmte Medikamente, aber nicht mehr weg vom Tisch, Brutzel.
Das hatte ich auch gehört, dass der Defibrillator nicht zum Anschalten ist, sondern quasi zum, ja, eher zum Ausschalten oder zum
Reset.
Richtig in Fahrt bringen. Reset, genau.
Der Defibrillator ist so ein bisschen der Reset-Knopf des Menschen.
Haben Sie schon versucht, den Patienten neu zu starten?
So in etwa. Ja.
Okay, ist auch makaber.
Und wenn das mit dem Neustarten nicht klappt, dann probiert man es mit mehr Power nochmal.
Also geht das am Rechner teilweise auf, wenn er mit 230 Volt nicht neu startet, schließe ich 380 an?
Nee, du drückst fester auf den Reset-Knopf. Oder länger.
Ach so.
Ja.
Okay, länger lasse ich durchgehen.
Ja. So, was meint ihr? Soll ich jetzt mal den Outro-Knopf drücken? Markus?
Ach ja.
Gut.
Gedrückt.
Gut.
So, jetzt halte durch.
Ich werde es versuchen. Das war unser Podcast. Ein interessanter Podcast, wenn man sich dafür interessiert. Euer Lieblingspodcast, wenn er so euer Liebling ist.
Wenn ihr alle anderen schon durch habt.
Genau. Reihenfolge würde ich sagen, Fabian,
Ich will.
Okay, Uli, Fabian, Jan, Markus. Folge 236. Ich hoffe, wir hoffen alle, ihr hattet viel Spaß und es verabschieden sich.
Uli!
Nerd!
Nerd! Und Nerd!
Tschüss! Tschüss! Man sagt ja so ein bisschen bei Herzwiederbelebung so, der Rhythmus von Staying Alive ist ganz gut. Ich glaube, unser Intro hat auch ungefähr die richtige Geschwindigkeit. Nee, der schnelle Teil vom Intro.
Bisschen schnell, ne? Und bitte sing nicht dabei, dann sterben alle anderen freiwillig.